Über Trauer, den Tod und das Sterben zu sprechen, ist in unserer Gesellschaft ein Tabu. Doch warum glauben wir eigentlich, Schmerz und Emotionen hinter verschlossenen Türen halten zu müssen? Schließlich kann es auch erlösend sein, Trauer und Ängste zu teilen. Mit diesem Podcast wollen wir das Tabuthema Tod aufbrechen und die Tür für einen gemeinsamen Dialog öffnen. Wir sprechen mit Bestatterinnen und Bestattern, die sich mit den für uns bedrückenden Themen täglich auseinandersetzen und vor allem eines tun: Menschen in ihrer Trauer begleiten. Mein Name ist Bianca Menzel, ich bin Journalistin und arbeite bei der Vermarktungsabteilung der Zeitungsgruppe Stuttgart, zu der unter anderem die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gehören. In unserer heutigen Folge haben wir Klaus Niederberger und Thomas Fulrich vom Bestattungsunternehmen Fulrich und Niederberger zu Gast. Die beiden haben ihr Bestattungsinstitut im April 2018 in Stuttgart-Neugeraud gegründet und sind aber auch schon länger im Geschäft tätig. Ja, ich freue mich, dass ihr heute beide da seid.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir uns heute dem eigentlichen Thema, und zwar der Bestattungsvorsorge, widmen, einfach mal die Einstiegsfrage: Wie seid ihr beide eigentlich zueinander gekommen und wie kam es zur Gründung von Fulrich und Niederberger?
Ja, es war eben vor 5 Jahren circa, da hat der Klaus, mein Partner, gesagt, dass er sich verändern möchte und dass er von seinem seitherigen Arbeitgeber weg möchte. Und mir das nur ganz kurz geschildert hat und sage ich, das ist prima, dann mache ich mich mit auf den Weg mit dir und mache mich mit dir zusammen selbstständig. Du warst erst ein bisschen vor den Kopf geschlagen, hatte ich den Eindruck, aber jetzt die letzten 4 Jahre haben wir gemerkt, es war der richtige Weg für uns.
Und die Berufe von euch beiden, die waren ja vorher aber ganz andere, also erzählt mal.
Genau, ich bin gelernter Bankkaufmann, habe eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht, habe dann noch den Bankfachwirt dazu gemacht, habe 14 Jahre in der Anlageberatung dann gearbeitet und wollte mich beruflich einfach verändern und habe bankseits einen Bestatter betreut, zu dem ich Kontakt hatte und bin so mit dem Bestattungswesen in Verbindung gekommen. Und habe dann mal einen Tag hospitiert bei dem Bestatter und konnte mir das also sehr gut vorstellen, auch dort in der Beratung wieder tätig zu sein.
Ja, und ich bin gelernter Schreinermeister. Mein Großvater war Schreinermeister, mein Vater war Schreiner. Und wir haben alle 3 im gleichen Betrieb gearbeitet. Und dieser Betriebsinhaber, der hatte auch noch nebenher ein Bestattungsinstitut. Und als es darauf ging, diesen Betrieb zum Übernehmen, hat mein Vater mir damals gesagt, also wenn du das machst, solltest du Bestattungen auch mitmachen. Und habe ich dann vor knapp 30 Jahren mich zu dem Schritt entschlossen, das mitzumachen.
Und das war die richtige Entscheidung?
Absolut, absolut. Ja, also es ist mehr Berufung als Beruf. Mir macht es nach wie vor unheimlich Spaß, Leute zu betreuen, Angehörige, Hinterbliebene zu betreuen, die aufzufangen, mitzunehmen und mich um die Verstorbenen zu kümmern. Man kommt drin heim, man lernt es und mir macht es nach wie vor Spaß.
Stichwort Betreuung der Angehörigen. Jetzt haben wir ja heute das übergeordnete Thema, die Bestattungsvorsorge. Und jetzt ist es ja so, dass es wahrscheinlich für den ein oder anderen erstmal befremdlich wirkt, über den eigenen Tod nachzudenken und sich überhaupt damit zu beschäftigen. Aber warum ist es denn so wichtig, für die eigene Bestattung vorzusorgen und wann sollte man eigentlich damit beginnen?
Angehörige, die einen lieben Menschen verlieren, müssen nach dem Tod nicht nur den Verlust eines Menschen verschmerzen, sondern sie müssen auch innerhalb kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wie soll der Verstorbene bestattet werden? Soll es eine Beerdigung mit dem Sarg geben? Soll es zuerst eine Einäscherung geben mit einer späteren Urnentrauerfeier und Urnenbeisetzung? Welcher Rahmen ist überhaupt angemessen für die Trauerfeier? All diese Fragen stürzen auf die Angehörigen rein. Und für viele Angehörige ist es deshalb eine große Hilfe zu wissen, was der Verstorbene selber gewollt hatte. Und genau diese Punkte werden bei einer Bestattungsvorsorge besprochen und können vertraglich in einem Bestattungsvorsorgevertrag festgehalten werden. Wichtig finde ich immer dabei, dass diejenigen, die die Vorsorge machen, auch ihre Familie mit einbinden, am optimalsten, wenn die Kinder mit dabei sind und gemeinsam dann dieser Weg beschritten werden kann, sodass die Kinder nicht irgendwann mal dann vor den Kopf gestoßen werden über die Entscheidung, die die Eltern getroffen haben, sondern dass gemeinsam geschaut wird, was ist der richtige Weg.
In welchem Alter kommen denn dann die meisten und möchten ihre eigene Bestattung vorsorgen? Also sind es auch junge Menschen oder sind es hauptsächlich eher Menschen, die schon ein paar Jährchen?
Also es kommen vortrefflich Menschen oder meistens Menschen vorbei, die 60 Jahre und älter sind. Also ganz selten, dass jemand kommt, der in meinem Alter ist, so zwischen 50 und 60. Obwohl es meines Erachtens nach auch da schon wichtig wäre, weil wir immer mehr jüngere Leute haben, die auch versterben. Und da ist der Schmerz natürlich besonders groß und der Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen besonders groß. Und wenn man da schon etwas vorgesorgt hat, dann nimmt man dann quasi diesen Schmerz ein bisschen raus aus dem Angehörigen. Also mir wäre es wichtig, es würden jüngere Leute kommen und sich darüber schon mal Gedanken machen. Aber es ist momentan in der Situation 60 und älter.
Mhm. Aber wie würde man es denn theoretisch schaffen, da auch jetzt, sage ich mal, jemanden Jüngeres dafür zu bewegen, sich schon mal über die Bestattungsvorsorge damit auseinanderzusetzen? Ich meine, das ist ja, wie gesagt, also ich glaube, dass viele sich da einfach noch so ein bisschen schwer tun.
Ja, also einmal haben wir ganz klar das Thema, den Weg zum Bestatter ist kein einfacher Weg. Die Hemmschwelle, die Türen zu öffnen und zu einem Bestattungsinstitut zu gehen. Ein Aufhänger könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn die jüngere Generation bei uns sitzt und zum Beispiel die Bestattung der Eltern regeln. Für manche ist das ein Aufhänger, dass sie sagen, das könnte ich mir vorstellen, das machen wir auch als jüngere Generation. Und wir haben vor der Corona-Zeit versucht, auch durch Veranstaltungen bei uns im Bestattungsunternehmen einfach die Türen zu öffnen. Wir haben mal eine Lesung angeboten, wir haben einen Vortrag angeboten. Einfach mal, ohne jetzt speziell, dass es um den Tod an sich geht, die Türen zu öffnen, damit man mal uns kennenlernen kann, dass man unsere Räumlichkeiten kennenlernen kann, so in einem ganz belanglosen Gespräch.
Jetzt kann man ja Vorsorge anhand von unterschiedlichen Maßnahmen treffen. Es gibt den Bestattungsvorsorgevertrag, die Sterbegeldversicherung oder beispielsweise auch das Treuhandkonto. Jetzt sind das natürlich Begrifflichkeiten, die wahrscheinlich den meisten eher nicht so bekannt sind. Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was hat es denn mit diesen ganzen Varianten auf sich und was muss man auch beachten?
Also die Bestattungsvorsorge ist im Prinzip ein ganz großer Oberbegriff. Man kann die Bestattungsvorsorge ganz unterschiedlich gestalten. Man kann im Buchhandel zum Beispiel Bestattungsverfügungen oder Vorsorgeverfügungen als Formular sich erwerben, wo man ausfüllen kann und einfach zu Hause irgendwo deponieren, hat dann alles eben keinen rechtlichen Charakter. Das heißt, das können die Angehörige finden, das kann ausgeführt werden, muss nicht ausgeführt werden. Und deswegen gibt es beim Bestatter den sogenannten Vorsorgevertrag. Mit dem Vorsorgenden zusammen wird die komplette zukünftige Bestattung geplant. Also man bespricht die Bestattungsart, soll es Erdbestattung geben, soll es Feuerbestattung geben, den Bestattungsort, die Grabstätte und man kann den Rahmen der Trauerfeier gestalten. Das kann bis zur musikalischen und gärtnerischen Gestaltung gehen. Wie detailliert man einen Vorsorgevertrag gestaltet, entscheidet immer der Vorsorgende selber. Je genauer so ein Vorsorgevertrag gestaltet wird, desto einfacher haben es nachher die Angehörigen. Und was ich gerade vorher schon mal angesprochen habe, im Idealfall sind die Angehörigen in die Vorsorge mit eingebunden, wissen dann also schon Bescheid. Und wenn man so einen Vorsorgevertrag macht, der ist dann für beide Seiten bindend, also sowohl für den Vorsorgenden selber als auch für den Bestatter. Der Vorsorgende selber kann den Vertrag auch zu späteren Zeiten nochmal umändern, wenn sich die Lebenssituation ändert, wenn doch irgendwas anders gemacht werden soll. Die Angehörigen allein können den Vertrag nicht mehr ändern. Also, ich denke, das ist ja auch das Sinnvolle der Vorsorge.
Also er ist bindend, ja. Und was halt auch dann wichtig wäre, dass wenn ein Hinterbliebener oder ein Vorsorgender dann später mal in ein Pflegeheim kommt, dass das natürlich das Pflegeheim auch weiß, beim Bestattungsvorsorgevertrag, so wie wir mit den Leuten abschließen, bekommt der Vorsorgende ein Kärtchen und das kann er dann beim Heim abgeben oder bei den Hinterbliebenen oder bei den Angehörigen abgeben, sodass dieses Wissen im Falle meines Ablebens habe ich hier einen Vorsorgevertrag bei der Firma Fullrich und Niederberger und da ist alles geregelt.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wo wird denn der Vertrag aufbewahrt und haben den dann beide Seiten auf jeden Fall parat?
Also der Vorsorgevertrag wird einmal bei uns aufbewahrt und eine Ausfertigung hat selbstverständlich der Kunde ebenfalls. Wenn der Vorsorgende schon ein Heimbewohner ist, dann mache ich in der Regel noch ein Anschreiben an das Heim, wo ich dem Heim im Brief nochmal mitteile, dass eine Bestattungsvorsorge mit Fullrich und Niederberger abgeschlossen worden ist und dass man sich im Zweifelsfall an uns wenden kann, wenn irgendwelche Fragen auftauchen.
Beim Stichwort, der Vertrag ist bindend. Habt ihr das schon mal erlebt in eurer Laufbahn, dass dann die Angehörigen sich den Vertrag angeschaut haben und gesagt haben, nee, also das wollen wir nicht ausführen? Oder gab es sowas schon mal, so eine Situation?
Also man kam durchaus schon auf mich zu und hat gefragt, muss das jetzt so gestaltet werden, wie es hier drin steht? Haben wir gewisse Änderungsmöglichkeiten? Und also ich sage mal, der große Rahmen, der muss definitiv so bleiben. Also wenn der Vorsorgende eine Erdbestattung mit uns besprochen hat, dann bleibt es auch bei der Erdbestattung. Wenn man jetzt im Bereich der Blumen sagt, da soll vielleicht ein bisschen mehr gemacht werden oder die Art der Blume soll anders sein, ich denke, darüber kann man sprechen, aber der Rahmen muss passen.
Ja. Also im Frühjahr Sonnenblumen wird es schwierig werden.
Ja.
Genau.
Und zusätzlich zum Vorsorgevertrag kann man jetzt sagen, man möchte auch das Ganze finanziell absichern. Und hierzu haben wir dann zwei Möglichkeiten. Einmal die sogenannte Sterbegeldversicherung. Mit der Sterbegeldversicherung regelt der Vorsorgende, wie gesagt, gleichzeitig die finanzielle Seite der zukünftigen Bestattung. Wir sind Mitglied beim Bundesverband der Deutschen Bestatter und können derzeit auf 4 Kooperationspartner, also Versicherungsunternehmen, zurückgreifen, mit denen zusammen wir dann diesen Vertrag abschließen. Bei der Sterbegeldversicherung wird in der Regel eine Vertragssumme festgelegt, die der Vorsorgende selber entscheiden kann. Die kann sich an unserer Preisempfehlung richten, die kann höher abgeschlossen werden, die kann im Zweifelsfall auch niedriger abgeschlossen werden. Und bei einer Sterbegeldversicherung wird der Vertrag dann meist monatlich bespart. Und gerade bei der Sterbegeldversicherung, denke ich, ist auch wichtig, dass vom Alter her das eher die jüngere Generation macht, weil es steckt doch eine Versicherung dahinter. Je älter das man ist, desto höher sind nachher die Kosten des Versicherungsvertrages. Beim Tod des Versicherten wird die festgelegte Versicherung dann in der Regel direkt an den Bestatter ausgezahlt. Das heißt, wir müssen die Sterbeurkunde vorlegen, unseren Vorsorgevertrag einreichen und dann bekommen wir in der Regel dieses Geld direkt ausbezahlt. Das heißt, der Vorteil für den Angehörigen, er muss sich um nichts kümmern. Die Sterbegeldversicherung kann man auch ganz losgelöst von einer Bestattungsvorsorge abschließen. Die meisten Versicherungsunternehmen, viele Banken bieten sogenannte Sterbegeldversicherungen an. Hat den Nachteil für den Angehörigen, wenn das dort gemacht wird, muss in der Regel dann auch der Angehörige die ganzen Formalitäten machen. Er muss dort nochmal unterschreiben, muss das Ganze bei der Versicherung einreichen. Wir können unterstützend tätig sein, können es halt nicht komplett übernehmen. Und das Geld muss in dem Fall dann auch an den Hinterbliebenen ausgezahlt werden, sonst kommen wir in die steuerschädliche Zone.
Okay, und die zweite finanzielle Absicherung?
Und die zweite finanzielle Absicherung wäre dann das sogenannte Treuhandkonto. Auch hier arbeiten wir mit dem Bundesverband der Deutschen Bestatter zusammen. Uns wird ein Treuhandkonto bei der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG angelegt. Das heißt, das Geld wird auf den Namen des Vorsorgenden angelegt und auch hier im Todesfall durch uns abgerufen. Auch dort muss vorgelegt werden die Sterbeurkunde und eben die Vertragsunterlagen. Und hier hat der Vorsorgende oder die Angehörige bekommt als Sicherheit eine sogenannte Ausfallbürgschaft. Das heißt, dass er die Sicherheit hat, egal was mit uns, mit Fullrich und Niederberger passiert, er kommt immer an sein eigenes Geld ran. Eine Bestattungsvorsorge kann zur Not auch vorzeitig aufgelöst werden, muss dann immer in Absprache mit dem Bestatter und der Treuhand erfolgen. Der Kunde kriegt einmal im Jahr von uns einen Kontoauszug, wo er nochmal draus ersieht, wie hoch der Betrag ist. Er kann auch weitere Einzahlungen auf den Vertrag machen, wenn eine Vorsorge jetzt relativ lang liegt. Wir haben Preissteigerungen, kann der angehörige Kunde jederzeit sagen, ich zahle jetzt nochmal 1.000 Euro ein, damit einfach nachher meine Hinterbliebenen nicht selber noch irgendwas bezahlen müssen.
Gibt es auch die Möglichkeit, mal zu pausieren? Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade Geldsorgen hat oder andere Investitionen tätigen muss und sich dann denkt, jetzt muss ich vielleicht bei meiner Sterbegeldversicherung oder bei meinem Konto, würde ich gerne vielleicht mal pausieren. Geht das?
Also beim Treuhandkonto zahlt man es in der Regel in einer Tranche ein oder in ein paar wenigen, aber dort macht man es eher weniger die monatliche Besparung. Bei der Sterbegeldversicherung hat man die monatliche Besparung, muss man nachher im Einzelfall betrachten. Also man kann für gewisse Monate durchaus mal pausieren, ist im Versicherungsbereich aber immer ein bisschen komplizierter. Also muss dann definitiv auch mit der Versicherung abgesprochen werden, was für Möglichkeiten das bestehen, ohne dass jetzt irgendwelche vertragliche Inhalte verloren gehen.
Und was sind jetzt nochmal die größten Unterschiede zwischen den beiden Varianten, also Sterbegeldversicherung und Treuhandkonto? Da vielleicht einfach nochmal kurz zusammengefasst, was unterscheidet die beiden Varianten am...
Also beim Treuhandkonto ist so, dass man es jederzeit abschließen kann, ist also ganz unabhängig vom Alter, geht bis ins hohe Alter. Man kann ja einmal Summe einzahlen, wie gesagt, man kann es auch in ein paar Tranchen verteilen. Und ich habe einmalig beim Abschluss eine Abschlussgebühr, die ist im Moment bei 50 Euro und habe dann während der gesamten Laufzeit, egal ob das jetzt ein Jahr, 10 Jahre oder noch länger ist, keine weiteren Gebühren, die auf mich zukommen. Das heißt, ich weiß, das Geld ist hinterlegt und über das kann ich immer verfügen. Zu Zeiten, wo es noch Zinsen auf dem Kapitalmarkt gab, waren diese Treuhandkonten auch verzinst. Das heißt, der Kunde hat eine Verzinsung bekommen. Im Moment haben wir keine Verzinsung, wie auch bei den Banken, wo es für Geldanlagen keine oder nur geringe Zinsen gibt.
Der Vorteil beim Treuhandvertrag ist auch der, dass ich jederzeit wieder den Treuhandvertrag auflösen kann und auf mein Geld zurückgreifen kann, sprich in Verarmung droht oder sonst irgendwas. Und das ist bei der Versicherung, bei der Sterbegeldversicherung, wird es um einiges schwieriger. Und die Versicherung sich da auch quasi diese Stilllegung bezahlen lassen, also diese Auszahlung bezahlen lassen. Also es ist dann quasi auch ein Wertverlust, der dann einhergeht bei der Sterbegeldversicherung.
Und die Sterbegeldversicherung wird, wie gesagt, in der Regel in monatlichen Raten gezahlt.
Gerade bei den monatlichen Raten, weil ihr vorhin auch angesprochen habt, ihr gebt dann auch Empfehlungen ab. In welcher Höhe sind dann die Raten so von euch empfohlen, wenn jemand danach fragt?
Also da gibt es von den Versicherungen Tabellen. Das richtet sich nach dem Eintrittsalter und natürlich nach der Versicherungssumme. Und je nachdem, wie lang die Beitragszahlungsdauer ist, streckt sich dann eben die monatliche Rate, die dann entweder höher oder niedriger ist. Wie gesagt, vom Eintrittsalter abhängig und von der Höhe der Versicherungssumme.
Wie oft kommt es denn vor bei euch, dass jemand sich für so eine Versicherung oder für das Treuhandkonto entscheidet? Oder sind die Leute bei den Themen eher auch nochmal unsicher? Und?
Also in der Regel ist es so, wenn Leute sich bei uns einen Termin machen zum Vorsorgegespräch, dann entscheiden sie sich in der Regel auch dann diesen Vorsorgevertrag abzuschließen. In der Regel ist das bei uns das Treuhandkonto. Sterbegeld, Versicherungen, ja, das macht oftmals auch der Versicherungsvertreter der Familie, der das dann anbietet. Also da haben wir weniger Zugriff, obwohl wir auch schon Anfragen dafür haben. Das ist ja wie gesagt für die jüngeren Leute, dass man früher anfängt. Also in der Regel ist es so, die Leute, die zum Vorsorgegespräch zu uns kommen, schließen auch dann ein Vorsorgekonto ab. Manchmal sind das nur einer und manchmal ist das ein Ehepaar, die sich gegenseitig dann damit absichern wollen. Mhm. Ja, wir haben natürlich auch diese Stadtflucht und diese Globalisierung. Die Kinder ziehen aus dem Haus. Der eine wohnt in München, der andere in Hamburg und kann sich dann nicht um die Angehörigen kümmern. Und dazu, dieser Vorsorgevertrag ist auch dazu dann da, dass man den Kindern, die weiter weg sind, auch nicht zur Last fallen muss, wenn der Tod eintritt, sondern dass da alles schon geregelt ist. Also das ist ein ziemlich großer Aspekt, den die Vorsorgenden für sich dann abschließen. Weil wenn der Tod eintritt, muss man auch reagieren und manchmal ist man dann auch im Urlaub oder sonst irgendwas, man ist nicht zugänglich, man ist auf Geschäftsreise und da einen Vorsorgevertrag zu haben, beruhigt natürlich auch, dass um einen gesorgt wird im Falle des Falles. Ja.
Und es ist natürlich auch für einen persönlich, wer sagen will, ich habe eben die und die Wünsche für meine eigene Bestattung, kann natürlich dann auch sicher gehen, dass die dann auch erfüllt werden.
Genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Wenn die finanzielle Vorsorge auch mit getroffen wird, hat der Vorsorgende in der Regel einfach die Sicherheit, es kann später mal so ausgeführt werden, das Geld ist da. Wir haben heute die Situation, wenn jemand ins Pflegeheim muss, aus welchen Gründen auch immer, eine Pflege verschlingt schnell das Vermögen des Vorsorgenden selber. Die Kinder sind nicht immer vielleicht liquide und können jetzt mal einen Betrag von 5.000 bis 10.000 Euro für eine Bestattung aufbringen. Und damit hat einfach der Vorsorgende die Sicherheit, so wie ich meine Bestattung gern hätte, so kann sie dann auch später mal stattfinden, wenn die finanzielle Seite mit abgesichert ist.
Und bis zu einem gewissen Betrag darf der Vaterstaat auch nicht einwirken auf diesen Vertrag. Also er darf das Geld nicht für die Pflege konfiszieren, sondern die ist definitiv für die Bestattung gedacht und bleibt auch da.
Okay, das heißt, man hat da auf jeden Fall die Sicherheit, dass es dann in die eigene Bestattung auch einfließt.
Genau, und da ist jetzt auch wieder der Vorteil über den Verband der Bestatter, wo wir Mitglied sind. Wenn es da Probleme geben würde, würde sich der Verband einsetzen, bekommt notarielle Unterstützung. Das ist in der Vorsorge alles schon mit inbegriffen.
Okay. Jetzt vielleicht auch nochmal einfach zusammengefasst, Bestattungsvorsorge. Was sind die ersten Schritte, die man gehen muss und was muss man nochmal zusammengefasst beachten?
Also ich denke, der erste Schritt ist einfach der, dass man sich mit dem Thema des Todes mal auseinandersetzen muss. Und ich denke, bei vielen, das erfahre ich auch im täglichen Umgang, bei vielen ist das einfach ein Prozess, der irgendwann angestoßen wird und dann auch eine gewisse Zeit beansprucht. Also in der Regel läuft es über 3, 4 Gespräche bei uns. Zuerst erfolgt mal die Information und dann steigt man irgendwann in das Tiefere ein. Dann haben vielleicht die Familienmitglieder noch irgendwelche Fragen dazu. Also wird nicht von heute auf morgen in der Regel abgeschlossen, sondern ist ein Prozess, der oftmals durch irgendwelche Ereignisse ausgelöst wird. Man hat im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis erlebt, ist jemand verstorben und ja, es war jeder vom plötzlichen Tod überrascht. Man wusste nicht, was geschehen soll. Das sind so oft die Motivationen. Was ich auch sehr viel erlebe, dass zu mir die Damen hereinkommen und sich mal informieren und dann erzählen, der Ehemann, dem fällt es schwer, der möchte nicht zum Bestatter reinkommen und dass auch einfach mal so ein bisschen beschnuppert wird, wie sieht es aus, wer sind wir überhaupt, was sind wir für Menschen. Und ja, wenn da der erste Schritt erfolgt ist, dann kommt oft dann auch der Ehepartner dann doch mit, weil es interessiert ihn dann doch, was macht meine Frau jetzt da?
Oftmals ist die Entscheidung auch noch nicht gewachsen. Wie will ich mich eigentlich bestatten lassen? Will ich eine Erdbestattung? Will ich eine Feuerbestattung mit Urnenbeisetzung? Will ich in ein Baumgrab, in einen Friedwald? Will ich eine Seebestattung? Will ich aus mir einen Diamanten machen lassen oder will ich mich gar ins All schießen lassen? Da ist ja die Entscheidung in jüngeren Jahren sehr weit weg davon. Und durch Gespräche, durch Information, durch Aufklärung, bei uns kann man da schon ein bisschen eine Ideenfindung oder einen Wegweiser machen, um eine Entscheidungsfreudigkeit in Anführungsstrichen da herbeizuführen. Man muss einfach nur das Gespräch suchen mit uns oder mit einem Bestatter und dann wird man schon einen Weg finden. Also keine Angst vor dem Bestatter, der beißt nicht. Es ist ein Informationsgespräch wie jedes andere auch.
Und weil du es jetzt gerade auch nochmal angesprochen hattest mit der Ehefrau, die wahrscheinlich eher manchmal das Gespräch sucht, ist es tatsächlich so, dass eher Frauen zur Bestattungsvorsorge erst im ersten Schritt kommen?
Ja, absolut.
Ich kann es zwar nicht erklären, aber ja. Es ist definitiv ja. So, ja.
Ja, die Frau hat die Hosen an.
Ja gut, aber wenn sie dann ihren Mann dann im nächsten Schritt überzeugen kann, mitzukommen und dass man sich dann nochmal gemeinsam damit auseinandersetzt, dann ist es ja was Gutes.
Also wir geben dann oft Unterlagen mit, wir haben schon Vorträge gemacht über das Thema Bestattungsvorsorge, haben da so 8 Seiten zusammengestellt, wo ein paar Erklärungen mit dabei sind, wo man auch Sachen ein bisschen ausfüllen kann und das ist für viele mal so der erste Schritt, man beschäftigt sich mal mit dem Thema Tod, Sterben. Und wenn jemand sowas ausfüllt, der bringt in der Regel dann wirklich auch seinen Partner zum zweiten Gespräch mit.
Es stößt an, ja. Mhm. Also es schubst so ein bisschen an ins Thema. Mhm. Und dann weckt die Partnerin in der Regel dann doch das Interesse beim Ehegatten.
Ja, und ihr habt es auch schön beschrieben, euch quasi als Wegweiser betitelt. Und ich glaube auch, dass dann, das macht total Sinn zu sagen, erstmal, okay, ein formloses Gespräch, aber diese Entscheidung muss man ja nicht sofort treffen. Das kann sich ja dann auch nochmal über Jahre hinweg, der innerliche Prozess, nehme ich mal an, der fängt dann vielleicht langsam an zu beginnen, aber die Entscheidung an sich, die kommt wahrscheinlich dann eben erst später.
Wer denkt schon über den Tod drüber nach? Ja? Aber manchmal kommt er halt leider doch zu schnell und zu plötzlich. Es ist einfach so. Und wenn man da rechtzeitig etwas auch für die Hinterbliebenen tun kann, dann ist das dann mehr als recht, finde ich. Also ja, um die zu entlasten. Dann.
Ja. Vielleicht noch einen ganz wichtigen Aspekt, was man vor allem aus früheren Zeiten kennt, dass der Wunsch, wie eine Bestattung ablaufen soll, in einem Testament geregelt wird. Und genau dieser Punkt hat einen ganz großen Haken. In dem Moment, wo es zu einer Testamentseröffnung kommt, ist derjenige in der Regel bereits bestattet und beigesetzt. Das heißt, wenn man dort was hinterlegt, auf jeden Fall nur als Zusatz. Es sollte, wie gesagt, über einen Vorsorgevertrag, über eine Vorsorgeverfügung irgendwo hinterlegt sein, wo man rankommt in dem Moment, wo der Tod eintritt und nicht irgendwo, wo man halt nicht rankommt.
Also den Bestattungswunsch definitiv nicht ins Testament.
Das ist alles postmortem, also alles hinterher und hat dann damit auch keine Wirkung mehr.
Genau, das ist auch eine wichtige Information. Ich glaube, viele denken, ah ja, im Testament, da kann ich dann den einen oder anderen Wunsch hinterlegen, aber das ist absolut nicht sinnvoll.
Für die Bestattung nicht.
Ja. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch heute mit euch beiden. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und wer mehr über Fulrich und Niederberger erfahren möchte, kann das online unter www.fulrich-niederberger.de.
Vielen Dank.
Dankeschön.